Ja, wir sind ja in einer Predigtserie und im Mittelpunkt dieser Predigtserie steht der Bibelvers Johannes 8, Vers 12, wo es heißt, Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Dieses Bibelwort begleitet uns und es war ein Impuls aus dem Gebet, einfach das darüber eine Predigtserie zu machen, und das ist heute die vierte Predigt dafür. Ich hoffe, dass wir das dann auch so auf der Homepage über die Zeit abbilden können, dass man das auch nachhören kann, weil das, glaube ich, wirklich eine geistliche Linie ist, die hier geht und die, glaube ich, auch gerade für uns als Gemeinde wichtig ist. Weil es geht nicht nur darum, dass Menschen, die Gott nicht kennen, das Licht Christi sehen und sich bekehren, sondern wir wissen das als Christen, wir haben selber viel Problem, wo Dunkelheit ist, weil unser Herz traurig ist, weil wir vielleicht auch schlimmen Verlust erlebt haben, weil jemand gestorben oder etwas Kostbares in unserem Leben verloren gegangen ist, weil wir verletzt worden sind oder weil wir uns in Sünden verstrickt haben, wo einfach dumme Sachen passiert sind, wo wir Angst haben, wo uns Hoffnung fehlt, ja, und dies und das und jenes, oder uns Vertrauen zu Gott fe fehlt. Und dass wir Jesus brauchen, der uns aus diesen Finsternissen rausführt, dass wir wirklich ins Licht kommen und dann das auch sein können, was Jesus uns sagt, dass er sagt: Ihr seid das Licht der Welt, dass wir leuchten in dieser Welt, weil er uns erleuchtet hat, weil wir Antworten, weil wir Heilungen, weil wir Befreiungen in unserem Herzen gefunden haben und Jesus unser Leben verändern kann. Und am letzten Sonntag stand es so im Mittelpunkt: Was heißt es denn eigentlich, dass Jesus Licht ist? Weil das ist nicht einfach irgendwie übertragen gemeint und irgendwie nett und irgendwie ist Jesus ja positiv, sondern wenn man die Bibel durchschaut, aber auch wie es sich in unserer Sprache findet, ist Licht mit ganz vielen Dingen verbunden. Zum Beispiel Licht ist mit Recht, mit Gerechtigkeit verbunden, mit Rechtschaffenheit, ja? Oder Licht ist mit Güte verbunden, ja? Oder Licht ist auch mit Klugheit verbunden. Man sagt auch, dass jemand ein Licht aufgeht. Oder Licht ist mit Freundlichkeit verbunden. Ja, du wirst es kennen, dass jemand dich vielleicht, man sagt auch, dass jemand einen anstrahlt oder so, ja? Dass das Licht in einem leuchtet und das kann auch ansteckend sein. Oder natürlich, Licht ist mit Liebe verbunden, ja? Dass Liebe ein Licht ist. Eine Hilfe kann ein Licht sein, die plötzlich Hoffnung auflöst, ja? Sein unheimlich starkes Wort, was ganz viel positive Dinge bündelt. Und in ihm, Jesus Christus, dem Retter, dem Sohn Gottes, verkörpert sich das. Er ist das Licht der Welt und will dein und mein Licht sein in jedem Tag, in jeder Finsternis und in all dem, was dich vielleicht auch überwunden, gebrochen, kaputt gemacht hat, dass er hineinkommt, dass sein Licht und er dort aufgeht. Und heute in der Predigt soll es darum gehen, wie das passieren kann, beziehungsweise möchte ich über ein Erlebnis sprechen, wie das jemanden passiert ist. Dass Jesus zu ihm gekommen ist, in seine Finsternis und ihn aus der Finsternis herausgeholt hat. Und diese Person ist massiv in Finsternis gefallen, obwohl sie so stark schon von Jesus berührt war. Und dass das Herz dieser Person wie unter einen starken Schatten gefallen ist. Unter einen wirklich starken Schatten gefallen ist. Und da war Bitterkeit in dem Herz. Ganz schlimme Selbstzweifel, vielleicht sogar Selbstverachtung. Vielleicht auch Wut auf sich selber. Wer bei der Lesung zugehört hat, kann sich vielleicht schon vorstellen, zu welcher Person ich jetzt komme. Es geht um Petrus. Es geht um Petrus. Der Daniel hat gerade eine Begebenheit aus Johannes 21 vorgelesen. Der auferstandene Christus begegnet wieder den Jüngern. Die Jünger sind da versammelt und er erscheint am Ufer des Sees und Petrus springt dann sagt der Johannes: Das ist der Herr, der da steht. Und dann heißt es, dass Petrus sich umgürt, was umgürtete, er war vorher nackt, wobei ich nackt hier so verstehe, hatte nur einen Lendenschurz an, ne? Also jetzt nicht vollkommen nackt, ne? Ich denke nicht, dass die so vollkommen nackt da gefischt haben und so, aber eben, ne? Auf Badehose praktisch. Und hat gedacht, kann ich dem Herrn jetzt nicht auf Badehose begegnen. Genau, also er packt sich ein Gewand um, springt dann aber ins Wasser. Also Petrus muss auch ein ganz ordentlicher Schwimmer gewesen sein, ne? Dass wenn man mit Klamotten schwimmen kann, muss man schon ein bisschen besser schwimmen können. Ne? Und dann geht es zum Ufer und dann begegnet er zuerst Jesus. Er hat dann so ein, ein Kohlefeuer gemacht und hat Brot da und hat ein bisschen Fisch geröstet. Und dann spricht er auch noch, Mensch, bringt ihr auch Fisch mit? Und dann sitzen sie da, es gibt ein Gespräch, es gibt ein Essen und dann kommen diese besonderen Worte, die, hätte ich mal gesagt, Jesus gerade vorgelesen hat, Daniel gerade vorgelesen hat, aber Halleluja, Jesus ist in dir, von daher ist es auch nicht ganz falsch. Okay, und ich lese euch das nochmal vor, was Jesus dann zu dem Petrus sagt. Und später werde ich auch auf diese Worte dann eben auch noch ein bisschen tiefer eingehen. Also, als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Da kommt diese besondere Begegnung zustande und immer wieder stellt Jesus dieselbe Frage und am Ende ist er schon so ein bisschen, ja, nicht missmutig, aber schon ein bisschen traurig ist der Petrus. Mensch, warum fragt mich Jesus das immer wieder? Und er weiß es doch und muss das jetzt sein. Aber Jesus wird schon wissen, warum er das fragt. Warum gibt es wohl diese besondere Gespräch? Dreimal fragt Jesus ihn das. Dreimal konfrontiert Jesus, der nun kein Schwätzer war, ihn damit und fordert ihn heraus. Er bedrängt ihn auch ein Stück. Das ist ein wichtiger Punkt. Manche Dinge bedrängen uns, manche Dinge sind uns anstrengend, aber sind nicht automatisch schlecht. Manche Dinge, die Jesus anspricht, gerade wenn es diese Dunkelheiten sind, Angst, Verletzung, Unvergebenheit, Stolz und Misstrauen, all die Dinge, da sagt unser Herz nicht, ja, Jesus, da wollte ich schon immer mal mit dir drüber reden. Sondern das Fleisch wehrt sich und man, ja, manchmal kann das schwierig sein. Und ich kenne das auch so, dass Jesus an meine Tür manchmal klopft und so, dann dauert es echt manchmal eine Zeit lang. Und gut, wenn es so ist, dann wirklich ihm die Tür auch aufzumachen und ja, mit dem Herrn darüber zu sprechen, was einem Angst macht, was einem an großer Traurigkeit, an Bitterkeit oder auch an Empörung auf dem Herzen liegt. Ja, es kann manchmal auch ein bisschen anstrengend, schwierig sein und anders kennen wir es aus allen Beziehungen, die wir haben, auch nicht. Ob es die Ehe ist, die Kinder sind, der Nachbar ist oder wer auch immer, der Arbeitskollege, es ist doch überall so. Das ist normal für Beziehungen. Es ist kein Makel, kein Problem, es ist eine Normalität. Ja, weil Gott uns auch eine Freiheit gegeben hat. Willst du dein Herz öffnen, ja oder nein? Und dann kann das sich manchmal ein bisschen hinziehen. Es ist nicht einfach, als Jesus da mit ihm redet. Aber Jesus tut es zum Leben und zum Allerbesten. Dreimal. Warum könnten es genau dreimal gewesen sein? Weil eben einige Zeit vorher etwas passierte. Das waren auch dreimal. Dreimal, wo es richtig zerbrochen ist. Dreimal, wo es richtig schade war und es ihn sehr bitter berührt hat. Als er ihn verleugnet hat, das waren eben auch dreimal. Und das mit Ansage. Jesus hatte ihm das damals gesagt, Petrus so und so, ich komme gleich noch kurz drauf. Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Jesus wird gefangen genommen, die Nacht der Gefangennahme, Petrus wird konfrontiert und so und dann gibt es diese dreimalige Verleugnung, wo er sich dreimal abwendet, ihn dreimal nicht bekennt, ihm auch die dreimal. Deswegen diese Situation am See Tiberias, wo Jesus Petrus begegnet und dann konfrontiert, dass etwas heilen kann, dass es neu werden kann, dass er aus der Finsternis rauskommt. Und das ist heute Morgen so ein wichtiger Punkt. Wir alle haben diese Finsternis, haben Finsternis in unserem Herzen, weil wir auf dieser Erde leben, weil wir in dieser Erdenzeit leben. Über den neuen Himmel und die neue Erde heißt es, dort wird kein Leid, kein Geschrei, keine Angst mehr sein. Ja, es wird eine andere Zeit geben. Ja, das kommt. Es wird ganz anders sein. Aber hier ist es nicht so. Und deswegen muss sich auch keiner dafür schämen, wenn er solche Dinge in seinem Herzen hat. Und bei mir ist es ganz genauso. Ich muss auch manchmal gucken, boah, da ist mein Herz hart geworden. Boah, da habe ich gar keinen Glauben. Mensch, da muss ich schauen, was da ist in meinem Herzen. Ist bei mir ganz genauso. Ich brauche Jesus ganz genauso. Ganz genauso. Und es ist gut, dass wir ehrlich werden, vielleicht auch ein Stück uns demütigen. Vielleicht für uns selbst, mit uns selbst ehrlich zu werden, aber vielleicht auch für Geschwistern. Du, es geht mir da nicht so gut. Ich habe da Schwierigkeiten. Können wir vielleicht mal drüber reden? Oder einfach, Mensch, kannst du einfach mal für mich beten? Nicht, weil du so ein Verlierer bist, sondern weil du klug bist und annimmst, wozu Jesus uns hingestellt hat, als Gefährten unterwegs zu sein. Keiner geht einen guten Weg, ohne dass eine gute Schwester, guter Bruder oder Schwestern, Brüder neben ihm laufen. Wir brauchen einander. Und wir brauchen Jesus im Anderen. Und je offener und verbundener du mit Geschwistern in Christus lebst, ist es immer eine Tür, die du Jesus öffnest, was Jesus gebrauchen kann. Was er ja möchte. Er möchte in dir und mir leben und er möchte in anderen Geschwistern auch sein, um dir zu dienen. Und an vielen Stellen eben genau so. Natürlich auch alleine. Aber wenn es in einem Übermaß ist, dass wir mit Jesus alleine leben, gibt es dieses Problem mit dem Fleisch. Ich und mein Herr, ich kriege das alleine hin. Ja, das mache ich schon. Und gerade wenn ich mich öffnen muss, muss ich meine Scham konfrontieren. Muss mich vielleicht auch ein bisschen demütigen. Nein, ich bin doch nicht der Größte oder die Größte, die alles hinkriegt. Da sind heilsame Effekte drin. Wenn wir im Vertrauen geschützt miteinander reden, miteinander beten. Dafür soll nachher auch die Zeit sein, weil wahrscheinlich ist dir aufgefallen, dass wir gar keinen Lobpreis vor der Predigt hatten. Ein Lobpreisteam aber sehr wohl da ist. Und das liegt jetzt Gott sei Dank nicht daran, dass wir gesagt haben, heute reicht ein Lied, sondern es soll so laufen. Wir werden heute die Predigt haben, dann das Abendmahl, auch als eine Zeit, ihm die Ehre zu geben, uns zu erinnern, aber auch der Besinnung und dann in die Lobpreiszeit zu gehen und wo ein Segnungsangebot sein soll. Und dass du dich segnen lassen kannst. Kannst was Kleines sagen, musst dich nicht. Einfach vielleicht, weil die Predigt dich angesprochen hat und du merkst, ja, das ist auch mein Thema, dass Jesu mit seinem Licht mehr in mein Herz kommt. Ich will da mal ein bisschen tiefer gucken bei dem Petrus. Wie war denn das eigentlich? Der Petrus ist ja der, manchmal, es gibt ganz oft so einseitige Darstellungen von ihm. Ja, der hatte so eine große Klappe und dies und das und so. Aber das Besondere war, der war Jahre mit Jesus mit Feuer unterwegs. Ja, er ist manchmal über das Ziel hinausgestoßen, aber damit hat Jesus gar kein Problem. Ein Problem hat Jesus damit, wenn wir ihn nicht richtig ernst nehmen, sie uns nicht interessieren, immer ganz okay sind nur und so. Aber im Herzen ihm zu begegnen, das findet der Herr sogar richtig gut. Er sehnt sich nach Herzensgemeinschaft. Und da darf auch mal was schief gehen. Und bei Petrus war das auch so. Und Petrus hat die Wunder erlebt. Petrus hat sich darauf eingelassen. Petrus ist sogar der einzige Mensch in der Bibel, wenn ich das richtig sehe, der tatsächlich genau wie Jesus ein paar Schritte übers Wasser gegangen ist. Ja? Oft wird ja darüber gesprochen, oh, du bist ja auch eingesungen, oh, Kleinglauben und so weiter. Aber ich persönlich denke, ja, mag ja sein, dass der Petrus da dann nicht mehr so richtig gut geglaubt hat, aber mal so ganz ehrlich, ich bin noch nicht einen einzigen Schritt übers Wasser gegangen. Kann man auch mal ein bisschen bescheidener angucken. Cooler Typ. Cooler Typ. Und bei all den Dingen, die der Petrus so gebracht hat, immer wieder wird er Gespräche gehabt haben mit Jesus, die uns die Bibel jetzt gar nicht erzählt. Wie es am Ende des Johannesevangeliums heißt, der letzte Vers im Johannesevangelium heißt es, und das, was Jesus getan und gesagt hat, die Bücher der Welt könnten es nicht fassen. Das, was wir in der Bibel haben, ist nur eine Auswahl. Nur eine Auswahl, was Jesus gesagt und getan hat. Was hat der Petrus nicht mit dem Herrn erleben dürfen? Da die Auferstehung, da die Heilung, da die Lehre. Wow. Stell dir vor, du dürftest die ganze Zeit, fährst immer mit Baylis Conley in Urlaub und so weiter. Und dann rechnest du das mal 10 und stellst dir vor, wie es ist, mit Jesus die Jahre zu leben. Welch ein Hammer, Mensch, Petrus. Und dann kommt die Story, die ich jetzt lese. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus sprach zu ihnen, ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aus Sacharja zitiert er. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber sagte zu ihm, und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber redete noch weiter, der Petrus: Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten sie alle. Das war also auch, die anderen Jünger werden zugehört haben und alle Jünger: Nee, das machen wir nie. Das konnten sie sich auch nicht vorstellen, weil sie waren noch jetzt zusammengewachsen als ein Team. Sie hatten so viel erlebt. Jesus hatte sie auch befähigt, ja? Sie hatten Vollmacht bekommen. Jesus hatte sie mal ausgesendet und sie kamen zurück. Boah, sogar die Geister sind untertan. Das waren gestärkte Männer, ja? Das waren ausgebildete, von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, persönlich ausgebildete Männer. Ich kann das verstehen, dass sie sagen: Nee, ey, wir stehen hier. Und dann kommt es eben doch ganz anders. Und gerade Petrus war bestimmt einer, in den Jesus so viel besonders investiert hat. Und dann geht die Geschichte weiter. Markus 14, ab Vers 66. Jesus ist gefangen genommen worden. Petrus schleicht sich da so ein Stück weit hin, will ein bisschen gucken, was mitzukriegen. Und dann ergibt sich die Geschichte. Und Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des Hohepriesters. Und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth, oder? Er leugnete aber, der Petrus, und sprach: Ich weiß nicht, verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof und der Hahn krähte. Und als die Magd sah, und die Magd sah ihn und fing abermals an, denen zu sagen, die dabei standen: Das ist einer von denen. Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabei standen, abermals zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von denen, denn du bist ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal krähte, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen. Ein anderes Evangelium erzählt davon und da heißt es: Und er weinte bitterlich. So viel ist passiert, diese Jahre. Und jetzt steht er da. Weiß nicht, vielleicht ist es irgendwo in deinem Leben auch mal passiert, dass irgendwas total schief gegangen ist und du gedacht hast: Boah, was habe ich da getan? Und in der Situation ist der Petrus. Und Jesus ist ja gefangen genommen. Bald wird er ihn am Kreuz sehen und er ist tot. Das kann es nicht wieder gut machen. Ich kann es nicht wieder zurückholen. Das ist bei manchen Dingen, die wir verbocken, eben so. Man kann es nicht wieder gut machen. Und er vielleicht auch denkt: Mensch, wie bin ich das? Nun hatten die damals noch nicht so viele Glasspiegel, aber zum Teil auch Dinge. Vielleicht eine Situation, wo auch ein Petrus dachte: Ich kann mir selber nicht mehr ins Gesicht gucken. Weil wir haben ja nicht nur eine Beziehung zu Gott und den Menschen, wir haben eine Beziehung zu uns selbst. Und das kann die schwierigste sein, wo wir mit uns selbst nicht im Reinen sind, uns selbst nicht annehmen oder vielleicht gar hassen. Auch in meiner Geschichte war das eine Zeit lang so, dass ich mich selber gehasst habe. Jesus geheilt, mich freigemacht von. Wie mag es dem Petrus gegangen sein? Wie viel Dunkelheit? Und nun machen wir eine Wende, denn Jesus steht ja auf, Jesus lebt. Und dann gibt es diese Situation am See. Aber wisst ihr was? Das wievielte Mal begegnen die beiden sich da eigentlich? Der springt dann ins Wasser, ja, ist richtig, und dann gibt es dieses Gespräch. Aber wie oft sind die sich eigentlich schon begegnet, seit Jesus auferstanden ist? Das ist nicht so, plötzlich ist Jesus da und jetzt wollen wir das mal wieder in Ordnung bringen. Bei genauerem Hingucken ist es gar nicht so. Die erste Situation ist nämlich die folgende. Das war jetzt ja Johannes 21, was wir auch in der Lesung hörten und dieses Gespräch. Aber mal ein bisschen zurückzublättern. Ein Kapitel, Johannes 20. Das erste Mal, dass sie wirklich die Bestätigung hören, das Zeugenwort, dass Jesus lebt, ist der letzte Vers von Johannes 20. Da heißt es nämlich, dass Maria Magdalena, also die hatten auch ein MM, eine Frau als MM, ja, Maria Magdalena. Und Maria von Magdala ging und verkündigte den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Und im anderen Evangelium lesen wir, ich weiß jetzt nicht genau welches es auch, dass auch Petrus Bescheid gesagt wurde. Und dann rennt Petrus los und er geht ins Grab und guckt und kriegt das mit: Boah, das Grab ist leer, weil er ist auferstanden. Halleluja. Und er hätte ja die Hoffnung bei ihm losbrechen können. Mensch, doch wieder zu Jesus zurückkommen, nach all dem Schaden. Jetzt kommt die zweite Sache. Johannes 20, Vers 19, da haben sie sich versteckt, in einem Raum eingeschlossen, heißt es, ne? Weil sie Angst hatten vor den Juden, nach dem Motto, jetzt haben sie den Jesus gekreuzigt, wer weiß, wer jetzt als nächstes dran ist. Und voller Angst haben sie sich versteckt. Da heißt es am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Also er ist praktisch einfach durch die Wand in diesem Auferstehungsleib getreten und steht dann unter ihnen. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Die Chance auf einen Neuanfang. Und dann, als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Jesus ist wieder da, er ist in Vollmacht da, in Liebe da, in Gnade da und sendet sie erneut. Neuanfang auch für Petrus? Wir lesen nichts davon. Einer fehlt, der Thomas. Dann heißt es, 8 Tage später kommt Jesus wieder zu ihnen und dann gibt es die Geschichte, Thomas kann nicht glauben und Jesus sagt, okay, fass in meine Seite und so und er kümmert sich um den Thomas, dass auch Thomas glauben kann. Jesus ist milde und freundlich, wenn wir Probleme im Glauben haben. Aber wir sollten mit ihm dann im Gespräch sein und nicht da nicht stehen bleiben. Naja, habe ich eben keinen Glauben, was ich weiß. Doch zu ihm gehen und ihm diese Not bringen. Das zweite Mal erscheint Jesus bei den Jüngern. Und Petrus ist ja immer mit dabei, aber nichts passiert. Als Jesus am Ufer steht, ist es das dritte Mal, mindestens das dritte Mal, dass Jesus ihm begegnet. Und dann kann man sich vorstellen, dass Petrus denkt, oh nein, ich will es nicht schon wieder verpassen. Nicht schon wieder. Der Herr gibt mir eine Chance, er ist da und ich mache es wieder so ein Mist. Jetzt springe ich ins Wasser, ne? Und zack und schwimme dahin. Aber dann, als er da ist am Ufer, gibt es keine Buße. Mensch, Gott, Jesus, vergib mir, dass ich dich verraten habe. Verzeih mir, ich bin verloren. Herr, bitte erbarme dich meiner. So etwas gibt es nicht. Aber Jesus gibt nicht auf. Jesus gibt nicht auf. Und nun lass uns mal ein bisschen schauen, wie brillant, wie cool Jesus ist, was er nämlich jetzt tut. Ich weiß nicht, wie bibelfest du bist, ne? Aber will ich mal kurz etwas in Erinnerung rufen, wie das damals losging mit Petrus und Jesus. Weil das war im Beginn nämlich auch schon so ein bisschen schwierig. Jesus war da und Petrus so ein bisschen nö. Aber Jesus ist eben ein ziemlicher Hammer und hat dann über diesen Fischzug des Petrus hat er praktisch das Eis, nicht nur das Eis gebrochen, sondern Felsen zerschlagen. Das Ganze läuft so, dass Petrus sehr wohl ihn mitkriegt. Sein Bruder Andreas hat ihm gesagt, du hier, da und da und so. Aber nichts passiert. Und dann kommt das Ding. Sie hatten nachts nicht gefangen, hieß es. Und sie wuschen ihre Netze. Alle möglichen hören die Verkündigung von Jesus, ne? Petrus wäscht seine Netze. Und dann sagt er, kann ich dein Boot haben zum Predigen und so? Ja, und dann heißt es, dann geht er aufs Wasser, Jesus predigt und so. Und als er fertig ist, sagt der Mensch, fahr noch mal raus auf die Tiefe, mittags fängst du keine Fische, auf der Tiefe fängst du keine Fische. Petrus als Fischer weiß das, macht es trotzdem, ich verkürze das jetzt ein bisschen und hat den Fang seines Lebens. Und weil er weiß, das geht gar nicht, ne? Weiß er, hier hat Gottes Hand gewirkt. Und es haut ihn um. Und dann bricht er zusammen, diese ganze Sache aus Selbstverdammnis, Scham, vielleicht auch religiösen Vorsätzen und was nicht was, bricht zusammen und er kniet vor Jesus nieder und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann beruft Jesus und dann zack, dann geht die Geschichte von Petrus und Jesus los. Habt das im Hinterkopf, wenn ihr jetzt nochmal die folgenden Verse hört. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hat, Johannes zu Petrus, es ist der Herr, als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtet er sich das Obergewand an, denn er war nackt und warf sie ins Wasser. Zack, Petrus springt rein. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, also langsam hinterher, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Jesus begegnet in seiner Sanftheit und Freundlichkeit und nicht so, ihr Burschen, habt euch versteckt und so weiter, was habt ihr nicht getan? In Sanftheit und Freundlichkeit, in Güte kommt er zu ihnen und lädt sie neu ein. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Jetzt passiert's und denkt an die alte Fischzug des Petrus. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus wiederholt die Situation also ein Stück weit, ja? Er wiederholt die Situation ein Stück weit. Erinnert Petrus an dieses Hammererlebnis, weil das wird der Petrus nicht vergessen haben, was Jesus getan hat mit diesem Fischzug, was ich erzählt habe gerade kurz. Das wird er nicht vergessen haben, erinnert sich. Und wer steigt ins Wasser? Weil das war, die kannten ja alle sich mit weitgehend Fischerei aus und ein paar waren ja wirklich ganz konkret Fischer früher von den Jüngern. Aber Petrus holt das Netz ein. Und im Tun hat er wieder so einen Megafang und wird in die Erinnerung gebracht, die er damals noch hatte. Jesus kümmert sich um das dunkle Herz von Petrus. Erinnert ihn an die Krafttat, erinnert ihn an die Güte und auch an die Buße. Weil was damals richtig war, erbarme dich, ich bin ein sündiger Mensch, ja, ist jetzt ja ein Stück weit weiter richtig, aber die Barmherzigkeit, die Gnade, die er damals erfahren hat, ist auch heute richtig. Jesus erinnert ihn daran. Und Petrus kommt immer noch nicht zu Jesus. Er kommt immer noch nicht. Und deswegen macht Jesus weiter. Und dann kommt dieses Gespräch mit diesem Dreimal, wo er fragt, liebst du mich? Weil man sich ja mal so ein bisschen wundern kann, wo kommen denn diese Fragen her? Aber ich denke, es ist jetzt deutlich geworden. Was ist die Geschichte dahinter, dass diese drei Fragen von Jesus kommen? Welch ein gütiger Retter, oder? Welch ein geduldiger Freund. Welch ein barmherziger Gott, der sich diese Zeit nimmt, diese Wege geht, damit der Petrus diesen Anfang kriegt, über die Bitterkeit kommt, über seine Selbstzweifel, vielleicht seinen Selbsthass kommt. Vielleicht auch die Hoffnungslosigkeit, dass ein Petrus gesagt hat, es ist einfach vorbei, mit mir wird's nichts. Ich würde ja gern dieser tolle Jünger Jesu sein, aber ich bring's einfach nicht. Ich bin einfach eine Niete. Vielleicht hast du so eine Gefühle auch schon in manchen Situationen gehabt, es wäre schon schön werden, aber ich krieg's einfach nicht hin. Ich bin einfach nicht fähig genug und pack's einfach nicht. Und du hast dich aufgegeben, aber das heißt nicht, dass Jesus dich aufgegeben hat. Denn über ihn heißt es, und es ist die Wahrheit, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Oder aus der Weihnachtsgeschichte, zur Zeit mein Lieblingsvers aus der Weihnachtsgeschichte, wo der Engel sagt, sollte denn Gott etwas unmöglich sein? Ja, Jesus kann. Vielleicht hast du sogar recht, dass du es nicht kannst. Wahrscheinlich sogar, ja. Aber Gott kann. Und er lässt nicht los und geht dem Petrus nach. Und so gibt es dieses Gespräch. Und dann, als dieses Gespräch gelaufen ist und damit ja praktisch auch immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes, Petrus muss den Mund aufkriegen, ja? Er muss den Mund aufkriegen. Jesus fragt, liebst du mich? Und er muss es dann aussprechen. Ja, ich liebe dich. Ganz kleine Sache. Manchmal ist das Griechische ganz interessant zu beobachten. Es gibt da zwei Worte im Griechischen. Das eine ist Agapao, das ist so die Liebe Gottes, auch Liebe zwischen Mann und Frau. Und dann gibt es das Wort Phileo, das ist so mehr die Liebe zwischen Freunden. Ja? So, zwei wichtige Sachen, gut, wenn du mit beiden unterwegs bist. Ne? Und Jesus nimmt Agapao nach dem Motto, liebst du mich? In dieser intensiven Liebe, wie auch Gott liebt. Ne? Also auch, ne? Und er antwortet mit dem Phileo. Ich hab dich lieb. Man könnte so noch sagen, wirklich so dieses, ist es ein, ich liebe dich, was du im Herzen hast, oder ist es ein, ich hab dich lieb. Ne? Beides wichtig und gut, nur so als kleiner Unterschied, dass Petrus in der Antwort sozusagen in Bescheidenheit antwortet. Es ist also nicht nur, dass er den Mund aufkriegt und dann wird bekennt, dass er ihn sehr wohl liebt, gleichzeitig kommt es in eine gewisse Ordnung. Genauer, wie er sich damals zu hoch gesetzt hat, sich jetzt auch nicht zu tief zu setzen. Nicht so, er hätte ja auch sagen können, nee, diese Agapao, diese Art der Liebe habe ich nicht, aber ich habe die Freundesliebe. Und so wird es geordnet, wird es geheilt und die beiden kommen zueinander. Und als das gelaufen ist, diese Reparatur, diese Heilung, dieses neue Bekenntnis, diese Ordnung neu in der Beziehung, heißt es dann, dass Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagt er aber, das ist praktisch Prophezeiung und auch Wertschätzung und Hilfe, das sagt er aber, um anzuzeigen, welchem Tod er Gott preisen würde. Das ist jemand, der nicht wieder versagt oder ganz, sondern der das Ziel erreicht. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen hatte und gesagt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus dies sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wichtig jetzt, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir aber nach. Folge du mir aber nach. Das ist jetzt das Ergebnis. Jesus ist gekommen, er hat sich ausgestreckt, da ist etwas geheilt und jetzt gibt es dieses neue Wort an Petrus, folge mir nach. Und Petrus ist nicht der Mitgeschleppte, der jetzt irgendwie auch noch ein bisschen dabei ist. Petrus ist ein Hammermann in der Apostelgeschichte. Ein Hammermann, eine Säule für die Mission. Und dann passieren Wunder durch den Petrus. Er schreibt auch einen kleinen Teil der Bibel. Ihr kennt die Petrusbriefe. Es heißt, wenn der Schatten von Petrus auf die Kranken fiel, wurden sie geheilt. Ja, er ist gescheitert. Ja, er ist hinabgestürzt. Aber er hat sich auch von Jesus wieder hochholen lassen. Und gerade Menschen, die vor Jesus kapituliert haben, gerade, und das ist ganz wichtig, diese Dunkelheit ist nicht der Grund, der Punkt, dass du so ein Versager bist oder irgendwie die anderen kriegen es besser hin. Dieser Punkt ist da, weil es hier Erdenzeit ist und wir Menschen sind. Und gerade wenn Jesus da reinkommt, kracht es in positiver Weise. Gerade dann ist Kraft da, gerade dann ist Zeugnis da. Was sind denn das für Dinge, wenn hier jemand Zeugnis gibt? Doch nicht, ich habe die Bibel gelesen und das noch verstanden und das noch verstanden, überhaupt. Es ist doch ganz oft genau das Ding. In Dunkelheiten geraten, aber ihm vertraut und er hat gerettet. Genau davon berichten wir doch. Und genau das brauchen wir doch. Verstehst du? Das, wo du die Dunkelheit hast, ist mit deine größte Chance, dass er sich in dir verherrlicht und dass er durch dich wirken kann. Weil gerade da, wo du meinetwegen deine Zweifel hast oder denkst, das kann doch nicht sein, brauchst du, dass der Herr unmittelbar an dir wirkt, unmittelbar zu dir spricht. Und gerade das ist der Hammer. Wir können einfach irgendwie eine geistliche Sache haben. Ja, Gott ist immer da. Ist richtig. Wir können aber auch eine Offenbarung aus der Schrift haben, dass er immer da ist. Das ist ein Level mehr. Oder du hast eine Wunde in deinem Leben, weil du vielleicht verlassen wurdest, ganz alleine warst und da ist eine Verletzung in dir. Nee, Gott ist gar nicht immer da. Jesus, du warst gar nicht immer da. Was ist denn da? Und wenn dann aber der Herr in dieser Dunkelheit sein Licht aufgehen lässt und dir zeigt, hier, da war ich da. Und er dir plötzlich zeigt, da kann ich reinkommen. Dann hast du eine andere Qualität. Ja, er ist wirklich immer da. Ich habe eine Situation erlebt, da war ich Grundschulkind, 8 Jahre, 9 Jahre. Ich habe das mehrfach erlebt. Und die Situation war die ich mehrfach erlebt habe. Ich habe am Bett meiner Mutter gesessen. Das Zimmer war verdunkelt, Depression. Und mir erzählt, dass sie sterben möchte. Manchmal auch, dass sie sich vielleicht umbringen möchte oder nicht mehr da ist, wenn ich nach Hause komme. Das habe ich oft gehört. Oder auch, dass sie eigentlich sterben möchte. Das habe ich als Kind dann immer wieder gehört und da gesessen. Dann habe ich versucht, als dieser 7-, 8-, 9-Jähriger meiner Mutter Mut zu machen. Totale Überforderung. Angst, meine Mutter zu verlieren. Sie war mein Bezugsort. Mein Vater war zu der Zeit vieles noch in Ordnung, aber er hat eben gearbeitet und war viel nicht da und so. Ne, wo du dann den Boden unter den Füßen verlierst. Na, immer wieder erlebt, nicht nur einmal, nicht nur zweimal. Das bringt eine Last von Überforderung, das Thema Verantwortung, Leben zu überleben. Bist eigentlich ein Kind, für das man Verantwortung nimmt, dem man hilft und das dann selber versucht, einen Erwachsenen zu tragen und all den ganzen Kram. Schlimm, Dunkelheit. Ich bin allein, keiner ist da, ich habe Angst und. Kann man sich vorstellen. Und irgendwann kam ich dazu, das Jesus zu bringen. Jesus, ich bring dir das. Und da war ich ganz allein und da war keiner da. Und das ist seit Jahrzehnten liegt das aus Last auf meinem Herzen. Seit Jahrzehnten. Waren bestimmt 30 Jahre. Ist noch nicht lange her, dass sich das verändert hat. 30 Jahre damit rumzulaufen. Weil es ist immer so eine Dunkelheit, die bleibt. Auch wenn ich dann erwachsen geworden bin, stärker geworden bin, Jesus gefunden habe und so weiter, heißt es nicht, dass plötzlich alles weg ist. Sondern diese Last war da. Wie ein schwerer Stein, der auf mir gelegen hat. Dann habe ich das Jesus gebracht. Und dann ist Jesus da reingekommen und ich habe ein Bild gesehen. Ich habe dieses Schlafzimmer gesehen. Ich habe gesehen, wie ich da gesessen habe. Als dieser kleine Junge. So ungefähr wie mein Benjamin jetzt ungefähr.
Und dann hat Jesus mit mir den Platz getauscht. Er hat gesagt, ich setze mich dahin für dich. Und du darfst gehen. Es gibt zum Teil, dass wir Dinge erleben, das sind wie Gefängnisse, in denen wir drin sind. Und da bleiben wir drin und wir kommen nicht raus. Dann hast du da tolle Ratschläge, vielleicht auch eine tolle Lobpreiszeit, aber irgendwie ist ein Gefängnis und du kommst nicht raus. Aber dann hat er das geöffnet und dann konnte ich rausgehen. Und ich kann diesen Raum immer noch angucken, aber ich bin nicht mehr in dem Gefängnis. Ja? Aber ich kann ihn da sitzen sehen. Er hat meinen Platz eingenommen. Ja? Und er hat Dunkelheit weggenommen. Und ich habe auch noch andere Dunkelheiten in meinem Herzen. Nur weil du Pastor bist, heißt es nicht, dass du nicht Jesus genauso brauchst, vielleicht sogar noch mehr. Aber ich möchte dir damit Mut machen, dass du dich nicht einfach schämst für deine Dunkelheiten, wie immer sie auch heißen, sie wegdrängst und Angst hast oder was auch immer und so weiter, sondern es ist gerade die Chance, wo Jesus dir zeigen will, wer er ist. Weil dieses Wort zu kennen, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, ist super und wichtig und glaub das. Aber es zu erleben, ich bin das Licht der Welt, ich bin dein Licht des Lebens, ist nochmal eine andere Qualität. Und deswegen ist das hier eine Predigtserie. Deswegen ist es ein Ruf für die Gemeinde Forchheim. Lass Jesus unser Licht sein. Im Bekenntnis, im Lobpreis, aber auch ganz persönlich für jedes Herz, dass er dieses Licht wird. Und er uns aus der Finsternis rausholt. Amen.